Grundlage ist, ist das Wort und nicht Erfahrung, nicht Meinungen, sondern das Wort Gottes. Es heißt im Philipper 3, Vers 21, er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, sodass er genauso herrlich und unvergänglich wird wie der Körper, den er selbst seit seiner Auferstehung hat. Denn er hat die Macht, alles seine Herrschaft zu unterwerfen. Hier steht, unser schwacher, vergänglicher Körper wird verwandelt werden. Es steht aber nicht, dass wir einen starken, kräftigen Körper haben werden im Hier und Jetzt, sondern hier steht unseren schwachen, ich sage es zerbrechlichen, vergänglichen Körper. Das heißt, dazu gehört alles, was so eine Schwachheit und Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit eines Körpers ausmacht. Das haben wir, das passiert und das kommt so. Unabhängig, ob wir Christen sind oder nicht. Es trifft alle gleich. Deswegen kann die Behauptung nicht aufgestellt werden, wenn du das nur richtig tust, dann hast du Anspruch auf Heilung. Du hast Anspruch auf das. Und ich komme zu den Gedanken. Das ist ganz wichtig. Wir müssen Folgendes betrachten. Wenn wir eine Behauptung aufstellen, die annähernd kommt, das ist der Wille Gottes, dass alle gesund sind. Ich sage es mal pauschal. Ich komme morgen da mit der Evangelisation. Es ist der Wille Gottes, da sprachst du mit einem Bruder kurz hier unter vier Augen. Es ist der Wille Gottes, steht in der Bibel, dass alle gerettet werden. Und dennoch wissen wir, dass die Mehrzahl nicht gerettet wird. Ja, was denn nun? Das heißt, wir müssen aufpassen, wenn wir formulieren, dass wir nicht so tun, als hätten wir so einen besonderen Draht zu Gott, mit dem er uns dann persönlich unterrichtet und von dem wir den Herr ableiten und sagen, wir wissen, wie es ist. Wir vermuten, wir können auch über die Jahrzehnte, wir können auch theologisch rangehen, aber wir erfassen nicht vollständig eine Erklärung, eine Erkenntnis. Wer das von sich behauptet, liegt einfach schlicht falsch. Es ist die Mehrzahl so, dass Glaube bedeutet Glauben und Vertrauen, nicht Wissen. Man stellt sich zur Verfügung, man ist bereit, man ist zu tun, durch Gott gewirkt. Aber letztlich im Detail zu verstehen, zu erklären, warum Gott mit einem so wirksam ist und andermal nicht, obwohl man sich nicht verändert. Ich kenne das aus dem Prophetischen. Als ich so ranwuchs da sozusagen in der Entstehung oder in dem Laufen, Lernen, im Prophetischen. Ich habe so Abende gehabt, damals in der Heimatgemeinde, da war ich drauf, ja, das lief nur so weg. Und Sonntag später, ich habe nichts anderes gemacht die Woche als davor schon und hatte mich so richtig eingestellt und nichts ging. Nichts. Na gut, kann sein, dass der Zeitpunkt Gottes nicht dran war, mit mir zu reden und was auch immer. Kann man erkennen. Da habe ich viel gelernt. Dieses wenn ich mich so, und ich habe das gemacht, was viele sagen, ich hatte noch keine eigenständige Haltung, ja? Ja, da musst du viele Lobpreis vorher und dich von allen fernhalten und was weiß ich und so. Alles gemacht, also richtig gecleant, ja? Und wo ich sozusagen aus der Spontanität des Tages, des Alltages, der Woche gefüllt rauskam, wo wenig Zeit war, ich sag mal, besser als für ein Mittagsgebet, ja? Das hat wumm, wumm, wumm. Und da habe ich viel gelernt. Wir stellen uns zur Verfügung. Ich möchte das denen sagen, die unterwegs sind, schon von Gott gebraucht zu sein. Und vielleicht auch zukünftig, dass du von Gott gebraucht wirst. Du wirst so ein Erleben, ein Auf und Ab. Du hast alles gemacht, wie du immer es gemacht hast. Und dennoch hast du ein unterschiedliches Ergebnis. Und ich sage dir auch, warum das so ist. In dem Moment, wo du weißt, wie es geht, damit es wirklich geht, ja, dann wirst du dich nicht mehr in der Abhängigkeit von Gott wissen, sondern du wirst auf deine Methode, auf die Form, auf deine Art. Und wir sprachen ja auch ein bisschen. Ich kenne ja diese ganze Bewegung, die auch wieder sozusagen aus der Geschichte im Kommen sind. Ich sage euch Folgendes, das ist meine Haltung dazu. Dadurch, und das ist ein Problem, dadurch, dass es geschieht, weil es geschieht, weil Gott so gnädig ist, aber nicht, weil die begleitenden Umstände aus Gottes Sicht die perfekten oder die richtigen sind. Will heißen, du kannst eine Haltung haben, auch in der Verkündigung, von mir aus auch theologisch, ja? Von der du sagst, auf dieser Grundlage, von Lehre, ich sag's jetzt mal so pauschal, ja? Da kommt das. Der sagt Gott aber Folgendes, nicht aufgrund deiner Lehre, sondern trotz deiner Lehre strecke ich meine Hand aus. Das ist nämlich ein Problem, was wir haben. Da wird was getan, Ich war manchmal, ich habe 10 Euro gegeben und am Ende habe ich nach einer Woche 100 wieder gekriegt, weil einer so geredet hat, ja. Aber es haben mir 10 Euro gegeben, die haben am Ende einer Woche keine 100 gehabt, ja. Wir haben ein Problem immer dann, wenn wir meinen, zu der Verkündigung passt es, was dann kommt, dann ist die Verkündigung passend. Gott sagt, ich darf es alle ernst nehmen, was da geredet wird, mein lieber Mann, ich mache es aus Gnaden und nicht, weil die alle so theologisch, deswegen müssen wir aufpassen, wenn das heißt, ja, mit dieser Lehre, mit der Heilungslehre, ich glaube an die Vielfalt der Dienste und Berufung, aber ich glaube auch an die Vielfalt des theologischen Spektrums, wenn ich das mal so, damit wir auch in die Breite gehen und sagen, ja, es kann Gott durch so eine Haltung Heilung hervorbringen. Aber es kann auch die Haltung eingenommen werden, aber es kommt keine Heilung hervorgebracht. Das heißt, Gott ist im Fluss. Und immer dann, wenn du hineinschaust, Gott lässt dich nicht einordnen. Jesus in seinem Heilungsdienst nicht, aber auch die Persönlichkeiten der Schrift. Das war immer was anderes, ja. Wisst ihr, was ich meine? Da war immer was Neues, immer für sie auch Neues. Da konnten sie nicht sagen, auf dieser Weise kommen wir durch und haben Erfolge, sondern sie mussten eingestehen, mal hat Gott so gewirkt und dann wieder ging es ganz anders. Oder mit Gebet. Mal betest du, du sagst, das ist das Gebet des Durchbruches. Und manchmal sagst du dir, Mensch, die Worte, das war ja. Und Gott sagt, aber nicht, weil du so, sondern weil er so ist. Gott will nicht, dass wir wissen, wie es zu machen ist, sondern dass wir sagen, er macht es. Denn wenn du weißt, auf welcher Haltung die Heilung oder Menschen morgen, ich komme noch zum Thema Menschen, zu Christus führst, dann wirst du auf diese Methode, diese Heilung erformen. Bauen und nicht mehr auf Christus. Deswegen erlebst du, ich sage es auch denen, die unterwegs sind und die noch werden. Du wirst auch Enttäuschung erleben. Aber nicht, weil Gott dich enttäuschen will, sondern weil er dich bewahren will. Denn wenn du weißt, wie du es machen musst, in welcher Form du einen Gottesdienst, sage ich durchaus, ja, oder in welcher Form du einen Heilungsdienst oder einen prophetischen Dienst einzubringen hast, damit das läuft, ja, dann wird du am Ende dir nicht damit gedient sein, weil du dich nur noch auf das verlässt. Denn du weißt ja, wie das geht. Wir wollen doch so gerne wissen, wie es geht, ja. Wir wollen doch die Menschen, wir wollen. Und Gott sagt, Er kann das machen. Er könnte auf jede Haltung so eingehen, aber er sagt, ich tue es nicht, weil von der Haltung ableitend, wenn wir glauben, so ist das. Und deswegen ist das problematisch, wenn Leute das behaupten, sie wissen, wie es geht. Ich weiß um die Geschichte, ich weiß um die Heilung, ich weiß um die ganze Bewegung. Weil es so, weil mich das immer auch interessiert, ich mag das gerne in der Geschichte so, mich so da hineinzulesen. Aber man muss aufpassen. Man hat so andere wie Smith Wigglesworth, wie sie auch alle sind. Aber die hatten auch nicht alle Heilung, auch George Lake nicht und so. Man muss die Dinge bei einer Kirche im Dorf lassen, sage ich immer salopp, ja. Wenn natürlich, klar, man baut da drauf auf. Man will ja was etwas auch an den Mann bringen. Aber wenn wir genauso sehen, die haben nicht mehr und nicht weniger Heilung wie du und ich auch, wenn es drauf ankommt, ja. Um wie das geht. Nur, dass du das weißt und nicht enttäuscht bist. Du machst und tust. Ich sag dir, wenn du für Gott tust, gemäß deines Glaubens, deines Vertrauens und deiner Zuversicht, ist Gott von dir nicht enttäuscht. Wir sind nur von uns enttäuscht, weil wir mit unserem Tun immer Ergebnisse verbinden. Ich komme morgen dazu, gerade bei Evangelisation und für das Reich Gottes ist so wichtig. Unser Einsatz muss doch Lohn bringen. Und wenn wir nicht das Erwartete sehen, dann haben wir versagt. So ist auch unser Verhältnis. Und ich sage immer, du hast nicht versagt. Allein, dass du bereit bist, die von Gott her zu gebrauchen und zur Verfügung zu stellen, ist der Gewinn. Hat seinen Sinn erfüllt, seine Aufgabe erfüllt. Und wenn Gott der Heiler ist, ich glaube, darüber können wir euch alle auf eine gemeinsame, wirkliche Grundlage Konsens einigen. Nicht wir sind die Heiler, sondern Christus ist der Heiler. Also habe ich doch mit deinem nichts mit zu tun. Wir sind doch nur Kanäle und Gefäße. Ich bringe es immer salopp so auf den Punkt. Ich sag's mal, wenn ein Dienst, den du tust, sozusagen gut läuft und jemand kommt und sagt, oh, oder Daniel hier predigt und toll und ja, weißt du, also wenn du wüsstest, wie ich gebraucht habe, die Woche die Predigt zusammenzustellen und so auf den letzten Drücker und das ist der Herr, das, also ich weiß, ich, also ohne des Herrn Gnade kann ich gar nichts tun. Ja, pass auf, das ist die richtige Demut. Aber wenn jemand kommt und sagt, na sag mal, wir haben dich aber auch schon anders von vorne erlebt, das war wohl nicht so deine Woche, oh, wenn du wüsstest, meine Arbeit, ich bin so auf den letzten Drücker Samstagabend noch mit Not, ja, so ein, ja, Notpredigt hingekriegt. Ich war ja froh, dass ich überhaupt noch was erkannte am Bibeltext. Also ja, was ist denn nun? Gehört Gott der Sieg, der gehört ihm auch die Niederlage. Wenn jemand mit dir nicht zufrieden ist, musst du sagen, wende dich an ihn. Er stattet mich aus. Ich habe damit nichts zu tun. Alles kommt von ihm. Wir sagen immer, alles kommt von Gott. Wir können ohne, kennt ihr die Sprüche? Ohne ihm können wir nichts. Ja, dann kannst du auch nur so viel, wie er dir gegeben hat. Oder? Ich meine, das ist für mich sonst ein Widerspruch, ja? Ich kann nur das geben, was er gibt und was er dient. Du hast mit mir kurz dich unterhalten und es ist immer schwierig, wenn ich Leute vor dem Prophetischen gehen unterhalten und ich frage immer auf die Atmosphäre des prophetischen Geistes und wer mich noch nicht im Dienst kennt, was kurz erklärt sein, ich bin immer ständig online, darauf zu warten, dass Gott prophetisch losgeht mit mir. Aber ich kann es nicht machen. Und es kommt immer durch Unterschiedlichkeiten der Situation. Es bestimmt Gott. Nicht der prophetisch Dienende verfügt über den Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist über den prophetischen Dienenden. Das macht die Spannung aus. Da ist kein auf Knopfdruck. Ich habe ja hier schon mal ein Seminar gehalten. Ich könnte jetzt auch im Einzelnen erklären, warum ist die Prophetie mal so da, wie sie da ist, und mal kommt sie nicht so. Oder lässt sich alles vom Worte Gottes her erklären. Und ich warte immer beständig auf das prophetische Gehen wollen Gottes. Und dann gehe ich. Ich schenke mir aber einen hier. Ne?
Was ist denn auf der Gemeinde dir in Erinnerung geblieben? Ich sage, die haben mir richtig einen eingeschenkt. Aber es bleibt immer noch Wasser, ne? Ich dachte, hier wird mal was geschehen.
Wenn, dann wäre Kaffee meine
Präferenz. Kaffee wäre dann. Wobei, ich habe mal auch vor zig Jahren war ich in Ostdeutschland zum Dienst und sagte das auch so: Mensch, hier Wasser zu Wein und war ein Joke und so. Und an einem Tag so eine neutrale Flasche, ich gebe ein, so richtig gelbe, flüssig so. Und ich trinke und denke mir: das ist aber ein leckerer Apfelsaft, so sah das auch aus. Da muss ich doch mal fragen, was das für eine Sorte ist. Und als der Dienst des Tages zu Ende war, da kommen zwei Schwestern auf mich zu und sagen: Na, wie war der Wein? Ich sage: Wie war der Wein? Ich sage: Das war gestern ein Joke. Nee, sagt sie, was du die ganze Zeit über getrunken hast. Da haben die mir, aber der Herr hat Gnade gehabt. Ich glaube, den Alkoholgehalt hat er entzogen, weil ich war. Ich war stark in der Stimme, der Gang war auch nicht unsicher, also ich habe auch in keinster Weise den Eindruck um den Taumel des Heiligen Geistes geweht. Also da dachte ich, oh Mann, habe ich gedacht, mein Lieber, ich habe das nicht gemerkt. Ich habe so. Man muss also aufpassen, wo man hinbegibt hier. Muss ein Vorkoster, glaube ich, braucht man bald. Ich habe jetzt hier zitiert aus den Philippa, dass unsere Vergänglichkeit dem Leib der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und jetzt, hör zu, jetzt kommen wir mal zu einem Mann Gottes, über den ich auch gerne spreche, über seine Autorität, wie er dazu kam und so weiter. Elisa, ein Mann mit der doppelten Salbung eines Elia und tat die siebenfachen Wunder und hatte den Mantel des Elia. Also ein Mann Gottes durchweg, wo man sagen kann, wenn einer Vollmacht beweist, dann er. Und wer ja Kraft beweist, dann er. Und wenn er weiß, wie es geht, gesund zu bleiben, dann er. Aber jetzt pass auf, jetzt was kommt. Ich liebe diese Bibelstellen. Und da steht es folgendermaßen, ich muss mal kurz zurückblenden, im 2. Könige 2, ab Vers 14. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er starb. Nanu, ist da was vorgefallen, von dem wir noch nichts wissen? Bist du mit Gott nicht mehr im Reinen? Bist du auf falschem Wege? Funktioniert da irgendwas nicht? Was hast du denn angerichtet? Ein Mann von dieser Autorität, von dieser Größe, auch in den Augen der Menschen. Und er sagt mir nicht, ja, das ist doch Altes Testament. Im neutestamentlichen Sein haben wir viel mehr Autorität. Es gibt da welche, die verrückt sind, ja, die sagen, wir haben mehr apostolische Vollmacht als die Apostel der Schrift. Ich sage, wo sind wir denn hier? Ja, unterordnen uns der Schrift. Das, was Paulus, Petrus, was einem Elisa befähigt hat, Dienerinnen und Diener des Gottes zu sein, das ist der gleiche Heilige Geist. Aber der setzt keinen drauf. Sondern wir sind in dieser apostolischen, in dieser prophetischen Vollmacht nicht gleichzusetzen in der Autorität. Aber in der Befähigung durch den Heiligen Geist ist es der gleiche Gott, der auch einen Elisa befähigt hat, Prophet zu sein. Das ist der gleiche Heilige Gott und der gleiche Heilige Geist. Und jetzt lesen wir. Und er war schwer erkrankt und er starb daran. Und jetzt passt mal auf, da muss man doch meinen, dieser Mann mit dieser Vollmacht und Salbung, der weiß doch, wie es geht. Wenn ich Elisa wäre, ja, Ich hätte gesagt, also, ich habe den Elia im feurigen Wagen in den Himmel fahren sehen, mit meiner Autorität, mit meiner Stellung, ja, muss ich mindestens genauso im Himmel genommen werden. Ich verlange ja gar nicht, dass Elia den Wagen steuert, aber er wird mir den mal schicken. Also da kann doch keiner sagen, du Elia, du gehst sozusagen in übernatürlicher Weise, der den Tod nicht sah. Und ich, der Elisa, dieser große Nummer, der liegt da, atmet schwer und stirbt und wird krank. Kann doch wohl nicht sein. Wo sind wir denn da? Aber jetzt kommt ja was ganz Gutes. Und da spreche ich gerne von Autorität, Vollmacht, von Salbung, dass nicht wir es sind. Passt mal auf. Und es heißt in Vers 20, und Elisa starb und man begrub ihn. So weit, so gut. Der stand übrigens nicht wieder auf. Ist euch das schon aufgefallen? Und wisst ihr, die Salbung blieb. Und es kamen Streifscharen der Moabiter in das Land, als das Jahr anfing. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen die Streifschar, siehe da, sahen sie die Streifschar, und sie warfen den Mann in die Grab des Elisas. Pass auf jetzt. Und als der Mann hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und erhob sich auf seine Füße. Stell dir mal vor, die Autorität des Elisa hielt an über seinen Tod hinaus und er kam nicht aus dem Grab, aber jemand, der mit ihm nichts zu tun hatte, wurde aus dem Grab erhoben. Ist das nicht gewaltig? Das heißt, Gott ist der Gott, ist der Handelnde. Aber die Kraft war da, nur die Kraft reichte nicht, um den Elisa aufstehen zu lassen. Wir haben das nicht in der Hand. Da kann man sich fragen, wenn da im Grabe noch so Autorität war, wieso ist er denn nicht hochgekommen? Das will ich dir sagen, weil es nicht in Gottes Absicht war. Wir müssen manchmal sagen, wenn wir jetzt nicht alles verstehen, ist es halt mal so, wie es gerade ist. Gott hat es souverän so geführt. Wir könnten sagen, wieso nicht dieser Mann? Wieso so einer hier, was weiß ich, der noch nicht mal anschließend geistliches Amt inne hatte? Ich lese da nichts mehr von ihm oder sowas. So verstehe ich das, ja. Der wird hochgeholt. Wie andere, ich glaube, die anderen, die kriegen das mal. Ich weiß nicht, wie viele da umgefallen sind, vor Schreck. Der war doch tot und auf einmal springt er lebendig hoch. Und dieser große Mann Gottes, der erreicht nicht viel. Siehst du, wie abhängig wir von Gott sind, auch große Namen und Nummern im Reiche Gottes, die haben nichts, wenn Gott nicht gibt. Wenn Gott nicht führt, sie holen sich auch nicht aus ihrer Probleme raus. Große Männer und Frauen Gottes lösen auch nicht ihre Krankheiten. Nur Gott ist der Souverän, der rausholt und stärkt und Kraft gibt. Und jetzt heißt es in Psalm 73, soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Ich bin ständig in einer Notlage, sagt der Psalmist. Ich bin ständig niedergeschlagen. Ich bin ständig schwach. Was nun? Er drückt die Seele aus. Die Psalmen drücken die Seele aus, die Not aus. Und ich glaube, das ist die Mehrheit. Es gibt Psalmen, das weiß ich. Ich lob, singe meinen Herrn und der Herr ist stark. Aber die Regel ist, dass wir wirklich jeder auf seiner Weise, ich sag's ja, mit seiner Last tragend unterwegs ist. Und manchmal stöhnt und äxt. Und manchmal verzweifelt ist. Und anfängt, sich Probleme zu machen. Ich wäre doch nicht so in der Lage, wenn Gott mit mir im Reinen wäre. Ich sage, wir kommen in diese Lagen. Wir kommen in diese Nöte. Wir kommen in diese Beschwernis. Und dann heißt es Vers 25, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. Stell dir vor, der sagt, wenn ich vergehe, wenn ich erkranke, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Trostes und mein Heil. Du Gott bist mein Tröster, ich stehe nicht ausführlich mein Heiler, ich stehe mein Trost und mein Teil. Ich glaube an die tröstende Kraft Gottes, die auf uns ruht und in uns ist, die eine Situation ertragen lässt, die einen faktisch wie man ist hineingetragen, aber man ist in der Ruhe Gottes getragen. Man muss über sich Operationen, Leiden ergehen lassen, auch körperliche Erkrankungen, die letztendlich doch zum Tode führen. Aber im Inneren ist die Seele gefestigt und stark. Der Leib trennt sich innerlich von der Seele und sagt, ich bin von meinem Gott getragen und ich bin von meinem Gott aufgerichtet. Und da kann man doch nicht kommen und sagen, das gehen wir jetzt auf den Grund. Solange du krank bist, wühlen wir so lange in deinem Leben, bis wir wissen, woran es liegt. Nein, das ist so, wie es ist. Und jetzt komme ich zu diesen zwei Persönlichkeiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Markus 5, Vers 21. Und als Jesus am Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am Meer. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt hier in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund wird und lebe. Und er ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern er war nur schlimmer geworden. Das heißt, zwei Menschen haben wir hier. Eine Person kommt nicht mal für sich. Ich glaube, dass es auch Möglichkeiten Gottes gibt, dass du für jemand anders im Gebet eintreten kannst, dass Gott ihn berührt und Gott heilen möge. Weil diese Person das selber nicht kann. Vielleicht, weil diese Person das irgendwie nicht hinbekommt. Ich glaube an dieses Gottvertrauen, für jemanden beten zu können, im Glauben und Vertrauen, dass Gott eine Person anrührt, selbst wenn sie nicht selber aktiv wird. Die Tochter Jairus wurde nicht aktiv. Ich glaube, ist das so zu verstehen, nicht mal sie hat ihren Vater losgeschickt, sondern er ist von sich ausgegangen und von sich ausgekommen. Das ist meine Überzeugung. Er hatte die Motivation, Jesus kann meiner Tochter helfen. Aber die Tochter hat nicht gesagt, geh mal zu Jesus, dass er mir hilft. Sondern sie, er war die Motivation. Er war der, der sagte, ich wende mich an Jesus. Du kannst dich auch für Dritte an Jesus wenden. Und jetzt heißt es, und jetzt kommt er und die Leute umdrängten ihn. Und da kommt die Frau mit dieser Blutfluss, mit dem Blutfluss seit 12 Jahren. Und alles hatte sie probiert. Und ich bleibe dabei, Ärzte sind notwendig und richtig, aber wirklich heilen, durchgreifend erneuern kann nur Jesus. Nach einer OP bist du nicht immer derselbe, wie du vor der OP warst. Das kannst du machen und drehen, wie du willst. Jeder Eingriff, jeder Chirurg weiß das. Deswegen die Berufsgruppe der Ärzte sind die Chirurgen, die sich am wenigsten und als allerletztes operieren lassen. Ja, ist bekannt. Man hat so Untersuchungen gemacht. Also die Chirurgen sind die Letzten, die schnippeln gerne an anderen. Aber wenn es um sie selbst geht, sind die letzte ärztliche Berufsgruppe, die einzige ärztliche Berufsgruppe, die es am weitesten rausschiebt, auf eine OP zu landen. Weil die ganz genau wissen, was da läuft und was da ist. Das weiß man. Und sie hatte alles probiert und alles gemacht. Und sie war nicht vollständig hergerichtet. Ich sage nicht, dass das vergeblich war. Das war ihre Möglichkeit. Ich glaube, dass wir durchaus auch natürliche Möglichkeiten nutzen und gebrauchen dürfen, um geheilt zu werden oder uns geholfen wird. Und dann gab es hier diese Grenze. Dieses, es ging nicht weiter. Und sie wandte sich an Jesus. Also es ist nichts Falsches. Und hier auch sehe ich einen folgenden Weg. Es gibt nicht den Weg der Haltung. Geh mal erst zu Jesus und nicht zu den Ärzten. Sondern vielleicht hat sie von Jesus erst dann gehört. Jesus war nicht in der Nähe. Was auch immer. Wir müssen den Menschen einfach stehen lassen, auch als Menschen, auch als Person. Vielleicht sucht eher einer das Gebet, bevor er zu einem Arzt geht. Und der andere hat erstmal alle Ärzte abgeklappert und sucht dann das Gebet. Dann ist das sein Weg. Dann ist es seine Form und seine Art, von Gott Hilfe zu erwarten. Und der andere sagt, mache das so. Und der andere sagt, mach das so. So lassen wir es so stehen. Und Gott sagt jetzt nicht, Jesus sagt jetzt nicht, na, du hättest ja gleich zu mir kommen können. Oder so. Sondern er sagt, okay, du hast das so versucht. Ist legitim. Es ist nichts Falsches da dran. Und jetzt bist du bei mir. Und dann, da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten und heran und berührte sein Gewand. Und sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und zugleich versiegelte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, das von ihrer Plage geheilt war. Und jetzt habe ich das aber, weil der Fokus hier auf andere Gedanken liegt, das könnte man wissen, wie es weitergeht. Und der Vater von der Jairus geht mit Jesus. Sie unterbricht faktisch das Gehen. Er beschäftigt sich mit der Frau und er sagt, hier ist Kraft von mir ausgegangen. Und die Jünger sagten, hier, die berühren nicht alle, die umdrängen ihn. Und er sagt, nein, hier ist Kraft von mir ausgegangen. Wisst ihr, was der gewaltige Unterschied war? Und das ist auch ein Aspekt. Das ist nicht nur der Aspekt. Ich glaube an Haltungen. Ich predige immer darüber, dass Haltungen entscheiden, wie Gott sich über uns verhält. Und diese Frau hat gesagt, ich glaube, dass er mich heilen kann und wurde geheilt. Und die anderen, die Jesus auch berührt, da waren auch Kranke bei, die wurden nicht geheilt, weil sie sagten, wir glauben ihm erst, wenn er uns heilt. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich glaube, dass es sowas gibt, dass Menschen sagen, wenn ich geheilt werde, glaube ich Jesus. Und andere kommen und sagen, ich glaube an Jesus und dann kann er mich auch heilen kann. Aber ich glaube ihm vorher schon, dass er ist der Sohn Gottes und so weiter. Das ist dieser Spannungsbogen. Davon können wir aber nicht ableiten, dass die Haltung dieser zwei Persönlichkeiten die Haltung ist, die jetzt die Durchbrüche zielt, sondern sie sagt uns nur, die Menschen, auch wir als Gläubige, als Christen, sind vielfältig, vielschichtig in unserer Persönlichkeit, auch in unserem ganzen Lebensform des Glaubens, die wir stehen lassen müssen. Und wenn der eine den Weg wählt, den er so wählt, um mit Gott, von Gott berührt zu werden, dann ist das sein Weg. Deswegen dürfen wir nicht vorschreiben, so statisch zu sagen, das musst du auf diesem Wege, erlangst du deine Heilung. Ich sage es doch nochmal so. Und sage ich, das ist falsch. Das ist nicht richtig. Ich kann auch nicht sagen, alles andere ist falsch, weil wir Gott nicht ergründen. Gottes Souveränität bringt es mit sich, dass er weniger darauf schaut, mit welcher Haltung das ist, sondern aus Gnade reagiert er. Aber er belohnt nicht Haltungen, sondern er belohnt das Vertrauen und das Glauben und den Hinblick auf ihn. Und warum ein Mensch durch welche Haltung zum Glauben gekommen ist oder was am Morgen das Thema eigentlich ist oder geheilt wurde, ja, dann ist das so. Aber ich darf davon nicht ableiten, lehrmäßig nicht ableiten, statisch zumindest nicht, mich wie so ein Dogma der 10 Gebote, ja? So ist es. Und so erlangst du Heilung. Und ich muss sagen, Gott, und das, diese Weite fehlt mir manchmal. Ich muss sagen, Gott hat auf diese Weise, dich meinetwegen, wenn du ein Zeugnis gibst, so hat Gott mich geheilt. Ich kenne Zeugnisse von Leuten, die nach vorne gehen und haben gesagt, ich habe hier gemacht. So, dann siehst du die Kranken und dann sagen sie, ja, ist die naheliegendste Folge, ja? Wenn ich das so höre, deswegen sage ich immer, Zeugnis ist immer schön. Aber es sind Erfahrungen persönlicher Art. Wir müssen zum Wort Gottes gehen. Das eine ist das Erlebniszeugnis. Ich habe auch viele Erlebnisse mit Gott gemacht. Aber ich würde nie sagen, wenn du dich so verhältst, wie ich das verhalten habe, wird Gott genauso in deinem Leben da sein oder handeln. Das wäre falsch. Aber manchmal müssen wir aufpassen, wenn wir Zeugnisse zulassen, dass die nicht einen Eindruck erwecken. Auf diesem Wege bekommst du. Und es gibt nicht wenige, die dann sagen, wenn der oder sie das so erlebt hat, dann wende ich dir das auch mal an, sonst werden sie das nicht haben. Deswegen müssen wir immer sagen, Zeugnisse demonstrieren die Herrlichkeit und die Kraft Gottes, der individuell auf einen Menschen eingegangen ist. Aber bei dir geht er auf anders ein, weil du eine andere Haltung hast, weil du eine andere Einstellung hast. Ich sag dir von mir aus, weil du deinen Glauben hast, im positiven Sinne. Deswegen geht er so drauf ein. Aber du kannst nicht sagen, durch meinen Glauben bin ich gesund geworden. Und dann zu sagen, wenn der andere auch diesen Glauben hat, den ich gehabt habe, zur Gesundung, dann hat er, nein, kannst du nicht sagen. Jeder ist individuell. Und warum Gott da reingegriffen hat, können wir nicht letztendlich erklären. Und jetzt heißt das hier weiter. Und nun kämpfen sie. Und jetzt redet Jesus mit der Frau. Was glaubt ihr, wie der sich gefühlt haben muss? Der Jairus, völlig fertig. Und sagt, wie viel Zeit verbraucht er hier noch? Die Zeit drängt. Kennt ihr das Gefühl? Alle scheinen von Gott erhört zu werden und berührt zu sein. Nur bei einem selber hat er keine Zeit mehr. Ich sage, du wirst genauso gehört von Gott, wie andere auch von Gott gehört werden. Aber die Erhörung ist was anderes. Deswegen heißt es dranbleiben, ausharren, nicht aufgeben. Und Jesus sagt, ich weiß, was ich hier tue. Wir verstehen manchmal nicht, warum er bei anderen so gegenwärtig ist, wie sie dann so erzählen, dass er gegenwärtig sei. Und bei einem selber fehlt einem das, ja. Da hat man so eine Lehre oder was. Gott ist genauso für dich da, nur er ist bei dir anders da. Und sie gehen hin zu deinem Tochter Jairus und der muss gedacht haben, wenn der Herr sich noch weiter mit der unterhält, kommt er zu spät. Ich habe immer eine klare Botschaft in Zusammenhang mit dieser Bibelstelle, Gott kommt bei niemandem zu spät. Nur er hat eine unterschiedliche Geschwindigkeit zu den Einzelnen. Auch das musst du begreifen. Er kommt zu dir und er hört dich. Und er hat dich gehört. Ich glaube, dass mindestens eine Person hier im Raum ist, die es hören muss. Gott hat dich gehört. Aber wann er dich gehört, das ist eine andere Sache. Aber er hat dein Gebet gehört. Und er hat deine Not gesehen. Ich spüre es prophetisch im Geist sprechen zu sollen. Ich sehe auch die Person zu fokussieren. Gott hat dich gehört. Und Gott wird helfen und eingreifen. Und jetzt wissen wir ja, wie es weiterging. Er spricht mit der Frau. Die Frau kam unter die zitternde Kraft Gottes. Manche stören sich, wenn Menschen berührt werden von der Kraft Gottes und sie zittern. Wisst ihr, lest die Bibel. Sie zitterte aber nicht, weil Jesus sie öffentlich gemacht hatte und sie Angst hatte, wie peinlich, sondern es war die Kraft Gottes auf ihr. Ich glaube, wenn die Kraft Gottes sich auf Menschen niederschlägt, dann kann es sich körperlich, äußerlich äußern. Aber es sagt nichts darüber aus, was im Inneren geschehen ist. Aber es kann passieren, deswegen warne ich immer. Ich habe es letztens auch wieder in einem anderen Rahmen, in einer anderen Versammlung gesprochen. Es gibt eine Grenze, da müssen wir aufpassen. Ich bin über 50 Jahre im Glauben und davon die meiste Zeit, was ja auch positiv wohl offensichtlich war, als Konsument. Ich habe viele Dienerinnen und Diener erlebt und manches war, sag ich mal, für mich befremdlich, ja, wenn die Wirkung des Geistes kam. Aber eins habe ich schnell gelernt, bevor ich mich gegen Gott stelle, habe ich lieber die Klappe gehalten. Manchmal müssen wir einfach sagen, das ist, wie es ist und es passiert. Denn es gibt eine Grenze, eine geistliche Grenze, da besteht die Gefahr, dass wir gegen Gott angehen. Nur weil das, was wir sehen, uns ungewöhnlich erscheint und nicht von Gott sein kann. Wisst ihr, warum das viele Dinge uns ungewöhnlich erscheinen? Weil es nicht zur Gewohnheit gehört. Wenn es uns gewöhnlich wäre, das Wirken Gottes, würden wir darüber schmunzeln, darüber hinweggehen. Und deswegen sage ich immer, pass auf. Und jetzt zittert diese Frau. Und er spricht sie an und so weiter. Und er muss gedacht haben, meine Tochter, meine Tochter. Und Jesus hatte aber alle Zeit der Welt offensichtlich. Und ich sage dir, wie er bei anderen ist, ist Gott auch mit dir. Nur auf den einen Wege geht er so mit dir und dem anderen geht er den Weg. Aber er wird handeln und er wird tun. Ich glaube, dass die Menschen heute hören müssen. Er wird handeln und wird tun, weil er überall der gleiche Gott ist. Ohne Ansehen der Person, ohne irgendeine Weise. Er handelt aus Liebe und Barmherzigkeit und nicht aus der richtigen Haltung, die du an den Tag legst. Es gibt Tage, und manchmal frage ich mich wirklich, die Wiederkunft des Herrn. Wer kann sagen, dass er immer so clean, wie auch immer das unterwegs ist. Manchmal stelle ich mich diese Fragen. Den Lauf vollenden, was heißt denn das? Gott ist gnädig, sonst würde ich hier nicht stehen. Gott hat in meinem Leben alle Grund gehabt, sich abzuwenden von mir. Ich habe alles andere als nach biblischen Maßstäben gelebt, obwohl ich glaubte. Aber ich habe nicht so gelebt. Aber in den dunkelsten Stunden meines Lebens hat Gott die Hand ausgestreckt. Ich habe nicht gebetet. Ich habe keine Gottesdienste besucht. Ich habe nicht die Bibel gelesen und ich war noch nicht mal getauft. Und dennoch hat Gott seine Hand ausgestreckt. Ich wusste, dass man beten kann, aber ich konnte nicht in dem Augenblick beten. Aber er hat angefangen zu handeln. Er hat es getan. Deswegen bin ich ein starker Vertreter von Gnade, Wiederherstellung, Barmherzigkeit und Aufrichtung Gottes. Ohne Handeln, ohne Ansehen der Person, ohne Methode, ohne ich mache es dann so. Da muss Gott ja handeln. Auch bei den Heilungen, ich sage es euch, da steht immer der Gedanke hinter, wenn wir das so anwenden, da muss Gott ja. Und er tut das aber nicht, weil er sagt, ich will es so nicht. Und ich mache es jetzt so nicht. Und da haben wir ein Problem. Dann rennt man da eine neue Methode hinterher. Da kommt wieder eines. Der Prediger sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Nur weil wir die nachgeborene Generation sind, meinen wir, das ist neu. Ich sage dir, das gab es alles schon mal. Es war vielleicht auch ganz anders tituliert, aber es gab es alles schon mal. Und nur die Nachgeborenen sagen, das ist aber toll, neu. Hast du schon gehört? Sag ich, oh, Bruder, Schwester. Zu dem, das ist die ganz junge Empfehlung, kann ich ja verstehen. Hast du schon? Und ich sag, da hatte ich doch schon mal, war das mit 50ern, war das in 60ern? Da war doch schon mal, wenn man älter wird, vergisst man ja, wie alt man ist und denkt man immer, man ist noch jung. Und, ja, und so, kenne ich alles schon. Sagen sie, hä? Ja, sag ich, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Nur es wird manchmal neu verpackt. Und wir meinen, das war was Neues. Dabei ist Gott immer der Gleiche. Das ist ja gestern, heute und in aller Ewigkeit. Das heißt, es ist immer das Gleiche. Deswegen entstand ich. Es gibt nichts Neues. Zwei Menschen kamen in unterschiedlicher Not zu Jesus. Beide brauchten das Handeln Jesu. Aber wie Jesus auf sich zukam, wie sie auf Jesus zukamen und ihr Anliegen vortrugen, war unterschiedlich. Sie hatten eine Haltung, wie sie Haltung hatten. Du gehst mit deiner Glaubenshaltung zu Gott. Und nicht die eines Dritten, sondern deine Haltung. Deine Einstellung im Glauben und Vertrauen. Und lass dir nicht einreden, du hast nicht genügend Glauben. Du hast nicht den richtigen Glauben und es fehlt dir am Glauben. Das ist falsch. Markus 11, hab Glauben von Gott. Ich nehme diese Übersetzung gerne. Das heißt auch in einem anderen Urtext hier, kann man sagen, hab Glauben an Gott oder Glauben von Gott. Ich nehme lieber aus dem Urtext, hab Glauben von Gott. Du hast den Glauben, denn es reicht und braucht, mit Gott zu gehen und stark genug zu sein. Hier sind Menschen im Raum, die fühlen sich nicht stark genug. Ich bete nachher mit dir, lege die Hände auf. Ich glaube an die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht gemacht, nicht getan, sondern gegeben. Ich glaube, dass jeder im Glauben stark genug ist durch Jesus Christus. Und da musst du nicht wissen, wie du in Zukunft klarkommst. Ob du immer noch genug Glauben hättest oder Kraft für was du dir ausmalen kannst in deiner Not, die du dir vielleicht zudenkst. Du hast die, wenn du sie brauchst. Du hast den Glauben, der nötig ist, wenn die Situation da ist. Vorher kannst du keinen Glauben auf Vorrat aufbauen, sondern der Glaube ist da. Von Glauben von Gott hast du, wenn es soweit ist, dass die Situation eingetreten ist. Der Jairus fiel vor Jesu Füße und bat. Die blutflüssige Frau berührte sein Gewand. Merkst du schon? Sie sagte nicht, oh, der kniet sich hin, da knie ich mich auch. Kennt ihr das? Lass uns mal alle die Hände heben. Ich hebe nur die Hände, wenn mein Herz auch die Hände heben will. Ich klatsche nur, wenn mein Herz klatschen will. Mach nie Dinge mit, weil alle sagen, dass es jetzt gut wäre zu machen. Ich habe schon mit 7, 8 Jahren auf den Knien. Mir braucht keiner was erzählen von langen Gebetsnächten. Ich kenne das alles. Ich weiß, ich bin aber auch schon mal sitzen geblieben. Lass uns jetzt alle knien. Ja, ich knie, wenn mein Herz knien will. Mach nicht, ich sage es immer dem Volk Gottes, mach nicht etwas äußerlich mit, weil du denkst, was denken die anderen über mich. Wenn das im Innern nicht ein Ja hat und du es nicht aus dem Herzen gerne tust, dann tu es nicht, dann hat es keinen Segen. Es hat nur Segen, wenn es aus dem Herzen kommt und nicht, weil alle es tun. Beide wandten sich auf ihre Weise an Jesus und hielten die erwartete Hilfe. Merkst du, was hier los ist? Sie beide hatten eine Not, die sich ähnelten, aber nicht gleich war. Und jeder von ihnen ging froh vor, wie sie vorgehen wollten. Und Jesus handelt an ihnen individuell. Zu den einen geht er mit, weil sie auch nicht konnte, die Tochter. Sie wurde ja auch nicht gebracht, etc. Und die Frau wurde, sprach er mit ihr. Merkt ihr, was hier los ist? Da kann ich nicht ableiten von, es gibt eine Methode, es zu bringen, dass Essen kommt. Ich kriege die Sache noch zu Ende. Sonst fallt ihr mir, könnt ihr ja nicht mehr die Kraft haben zu essen. Es gibt nicht die Haltung oder die Vorgehensweise, die Gottes Eingreifen bewirkt. Du trittst mit deinen Anliegen so vor Jesus, wie du empfindest und bittest, so wie du es für richtig hältst. Die Gedanken sind noch nicht zu Ende. In dieser Haltung gehst du. In dieser Haltung handelst du, in dieser Haltung sprichst du. Und jetzt gehen wir zum Essen. Muss man hier noch vorher beten oder ist das Essen gesund? Eigentlich betet man vor dem Essen, weil man kein Vertrauen zum Essen hat, ne? Oder sollen wir noch beten? Jetzt? Vater, ich danke dir für diesen Tag, den wir Gemeinschaft haben dürfen. Danke für die gute Versorgung, Herr, in jeder Hinsicht. Segne unsere Gemeinschaft und segne die Mahlzeit in deinem Namen. Amen.
Ich wollte dich so lange beten, ich habe Hunger.